Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, vielen Dank schon mal für alles, was ihr in diese Kollekte immer reingebt, wo ihr echt rein investiert, dass wir Kirche weiter bauen können. Dankeschön dafür. Und wir kaufen ja auch sensationelle Dinge so von einem Teil dieser Kollekte. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber dieser neue Bühnennebel mit Zwiebelgeruch, das ist der Hammer, oder? Also nein, Spaß, das war schon mal eine Werbeeinlage nachher fürs Bistro. Also ihr riecht es schon, ihr dürft nachher auch dahin gehen. Ja, vielleicht habt ihr euch gerade gewundert. Meine Frau hat ja tatsächlich die Kinder rübergebeten zum Ostereiersuchen. Und man kann sich ja mal die Frage stellen, geht das überhaupt? Kann man in der christlichen Kirche wirklich die Kinder aufrufen, Ostereier suchen? Da kann man geteilter Meinung sein. Und das sind die Leute auch. Es gibt an Weihnachten und Ostern ja total unterschiedliche Traditionen und Bräuche. Und viel von diesen Bräuchen hat tatsächlich so einen heidnischen Hintergrund. Und für manche Leute, manche Christen ist das so, dass sie sagen, hey, bei diesen vielen heidnischen Bräuchen, da wollen wir diese Feste gar nicht mehr feiern. Irgendwie verstehe ich das. Ich kann es so ein bisschen mitgehen und doch hat es mich animiert, mal näher hinzuschauen. Weil ich habe gemerkt, oft wenn man so schnell eine Meinung hat, dann lohnt es sich mal tiefer hinzugucken. Und wie ist das eigentlich mit den Osterbräuchen? Ich habe mich ganz speziell für heute gefragt, warum suchen wir an Ostern Eier? Ich meine, das ist vielleicht eine banale Frage, hast du dir vielleicht noch nie gestellt, aber mich hat es dieses Jahr mal interessiert. Und als erstes hat mich beschäftigt, warum suchen wir? Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich um nach ihm und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria sucht Jesus. In Matthäus wird das ein ganz klein bisschen anders beschrieben. Dort heißt es, der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und was ich schön finde, ein Evangelium weiter, der Lukas, der macht es noch kürzer und sagt dann einfach nur, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Maria ist am Suchen. Sie sucht Jesus. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass dieser Brauch des Suchens an Ostern uns daran erinnert. In der Suche nach den Eiern steckt dieser Bericht von Maria dahinter, wie sie Jesus sucht. Aber warum jetzt gerade Eier? Ich meine, wenn man das mal so rumfragt, ja, unter frommen Leuten kommt dann sofort, wow, auch schon wieder heidnisch und Fruchtbarkeitsgott und alles und ne. Ich glaube, das ist überhaupt nicht der Punkt. Das Suchen von den Eiern, habe ich gefunden beim Recherchieren, stammt aus der Barockzeit. Und das wurde von Pfarrern eingeführt. Na, zum einen, weil es den Leuten immer langweilig war bei ihnen im Haus. Das war einfach so ein bisschen Zeitvertreib. Aber das Ei, hatte einen Hintergrund. Es ist ein Symbol. Und dieses Ei, das steht dafür, aus einer toten Schale kommt Leben. Das ist das Symbol, warum das Ei eingeführt wurde. Das alles mit dem Hasen und so, das kam dann irgendwie später dazu. Und ich habe gemerkt, hey, man kann tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich zu den Bräuchen stehen, ja. Aber für mich, und ich rede nur für mich ist in diesem Jahr dieser Brauch zu etwas Besonderem geworden. Weil ich gemerkt habe, hey, wenn ich ihn genau so sehen möchte, dann steht er für etwas, was meinem Glauben wirklich einen Ausdruck verleiht. Auf der Suche nach Jesus festzustellen, hey, Gott hat aus dem Toten das Lebendige gemacht. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass wir dich in den verschiedensten Dingen finden können, dass wir dich überall entdecken können. Und ich danke dir, dass du jetzt diese Zeit, die wir mit dir haben, benutzt, um dich uns zu zeigen, Herr. Ich danke dir, dass du in unser Herz sprechen willst. Ich danke dir, dass du dich erkennbar machen willst und dass wir dich wirklich sehen dürfen. Vielen Dank dafür. Amen. Ich möchte nochmal zu der Maria zurückkommen, von der wir jetzt gerade eingangs gelesen haben. Maria Magdalena, die Suchende am Grab. Ja, und wenn ihr euch mal diese Mühe macht, im Internet mal nach Maria Magdalena sucht, ihr findet fast nur schräge Bilder. Alles, was Maria Magdalena zu tun hat, und wenn es wirklich schöne Bilder sind, dann braucht es mindestens am Rand noch irgendwie so ein Schädel oder irgendwas Komisches. Diese Bilder sind immer geprägt von einer Zweideutigkeit, von irgendetwas, was so mitschwingt bei ihr. Um Maria Magdalena schwanken die wildesten Gerüchte. Da findest du wirklich Märchen, das ist fantastisch. Und es gibt einen Bereich, der nicht in die Bibel aufgenommen wurde, aber der irgendwie schon auch noch zu dieser Zeit zugeschoben wird. Und da gibt es zum Beispiel das Philippus- und das Thomas-Evangelium. Also ich bin mir sehr sicher, die Leute wussten, warum sie das nicht in die Bibel aufgenommen haben. Aber es existiert. Und ein berühmter Schriftsteller, der Dan Brown, der hat sich ganz, ganz krass damit beschäftigt. Und dort in diesem Philippus-Evangelium, dort gibt es so eine Theorie, dass Maria angeblich die Geliebte von Jesus gewesen sein soll. Eine Geschichte, die Dan Brown zur Wahrheit macht. Und Hunderttausende weltweit haben es gerade einfach so übernommen und gesagt, ja, das ist Tatsache. Ich finde, es ist eine coole Geschichte. Ich habe das Buch Sakrileg auch geliebt, aber es ist einfach eine Geschichte. Es gibt in der Bibel keinen vernünftigen Hinweis, dass diese Theorie von Maria wirklich stimmig wäre. Manchmal habe ich das Gefühl, diese ganzen Geschichten, diese Theorien, die uns so sehr begeistern weltweit, sie haben nur einen Sinn. Uns von dem Eigentlichen abzulenken. Denn Maria Magdalena ist durchaus eine besondere Persönlichkeit. Sie ist absolut wert, dass wir näher hinschauen, dass wir gucken, was sie ausgemacht hat und was in dieser Person wirklich drin steckt. Die Frage ist, was wissen wir wirklich von ihr? Sie stammt aus Magdalena, Magdala, das heutige Migdal in Israel, das steckt in ihrem Namen schon drin. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die 12 sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte, viele weitere, und alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Das ist etwas, was wir wirklich wissen aus der Bibel. Dort heißt es, Jesus hat 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben. Die Frage ist, was heißt das? 7 Dämonen. Und ich glaube, es gibt 2 Möglichkeiten, das zu lesen. Die erste Möglichkeit, das zu lesen, ist ganz schlicht und einfach, es waren 7 Dämonen. Also jetzt nicht so kompliziert. 7 Dämonen sind 7 Dämonen. Und sie werden nicht näher benannt. Diese Fantasie, dass es dort um sexuelle Dämonen Ja, Hormone spielen irgendwie auch eine Rolle, aber dass es sexuelle Dämonen waren, vielleicht liegt es nahe. Genannt wird das nicht. Das ist die eine Lesart. Es gibt aber auch eine andere Lesart. Sieben Dämonen. In der Bibel ist die Zahl sieben keine zufällige Zahl. Es gibt die Zahl drei in der Bibel, die immer wieder vorkommt. Das kennen wir von der Dreieinigkeit Gottes oder Dreifaltigkeit auch manchmal genannt. Gott als Vater, Sohn, Heiliger Geist. Diese drei steht für das Göttliche. Und es gibt die Zahl vier in der Bibel und die wird ganz klar dem Irdischen, der Schöpfung zugewiesen. Die vier Himmelsrichtungen, die vier Winde. Immer wieder finden wir diese vier in Bezug auf die Erde. Und die drei und die vier zusammen, das gibt die vollkommene Zahl der Bibel. Man kennt das vielleicht so, dass man auch immer wieder sagt, sieben ist eine heilige Zahl. Sieben ist deshalb heilig, weil sie für das Vollkommene steht. So, und wenn jetzt berichtet wird, dass Jesus diese sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben hat, dann heißt das nichts anderes, als dass Jesus Maria Magdalena vollkommen rein gemacht hat. Er hat sie vollkommen wiederhergestellt. Und als mir das aufgegangen ist, da habe ich gemerkt, hey, Maria ist wirklich etwas Besonderes. Wir erleben hier in dieser Gemeinde auch Heilungen. Und ich habe auch schon erlebt, wie Dämonen gehen. Aber irgendwie erlebe ich immer wieder, dass auch so ein Rest noch bleibt. Dass so Prozesse anstehen, dass das dauert, dass irgendwie auch andere Krankheiten noch da sind. Und von Maria heißt es, sie wurde vollkommen wiederhergestellt. Was auch immer das Leben vorher war, das wird gar nicht so genau berichtet. Diese Maria kommt immer dann zum Vorschein, wenn es um etwas Besonderes geht. Bei der Kreuzigung zum Beispiel. Es waren auch viele Frauen dort, die von Weitem zusahen. Sie waren Jesus seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der Zebedäus-Söhne. Maria steht für einen Mensch, der eine vollkommene Umkehr durch Jesus erlebt hat. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie dreht sich nach ihm um und sah ihn. Er kannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabboni. Und Jesus sagt, halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh du zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündet sie und erzählt ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Maria erkennt Jesus erst nicht. Heißt, sie denkt, er werde Gärtner. Also sie sieht ihn, sie realisiert ihn, sie hat eine Figur vor sich, eine Silhouette, aber sie erkennt ihn nicht. Aber in diesem Moment, wo Jesus ihren Namen ausspricht, Maria, da erfüllt sich etwas, was schon vorher in der Bibel geweissagt ist. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Es wird berichtet, dass in diesem Moment, wo sie ihren Namen hört, wo sie erkennt, wer er ist, da fällt sie vor ihm nieder und sie klammert sich an ihn, sie greift ihn an den Füßen und möchte ihn festhalten. Und Jesus verweigert das. Jesus sagt, mach das nicht. Ich möchte es nicht. Soweit mal zu Maria. Wir haben uns ja dieses Jahr entschieden, dass wir Ostern mitten in die Serie hineinpacken. Und die Serie heißt Vergessene Helden. Also Menschen, die in der Bibel vorkommen, die besonders sind, aber die wir vielleicht gar nicht immer so präsent haben. Und neben Maria steht dort heute noch ein zweiter. Vielleicht habt ihr es gelesen in der Ankündigung auch im Internet. Es geht um Thomas, den Zweifler. Thomas, der Zweifler, ja, das ist derjenige, der nicht da war, als Jesus sich den Jüngern präsentiert hatte, als er sich vorgestellt hat als der Auferstandene. Und Thomas, der Zweifler, sagt, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Thomas, das ist so einer, der immer dann nicht da ist, wenn es spannend ist, aber hinterher beleidigt ist, weil er was verpasst hat. Das ist so der Typ Thomas. Und dieser Thomas, der klagt jetzt, der sagt, hey, ich kann es nicht glauben, wenn ich nicht meine Finger in seine Wunden lege. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott. Ja, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Was diesen Thomas mit Maria absolut verbindet, da sind sie eins, ist diese Suche. Sie suchen Jesus. Das Erstaunliche ist ja, wir stempeln Thomas immer ganz schnell ab, so, ja, ein bisschen der Depp, so, der Zweifler. Aber der Punkt ist, Thomas zweifelt, aber er lässt nicht locker. Er sagt, ich will ja glauben, ich will es ja sehen, aber ich habe eine innerliche Hürde, die muss ich überwinden, damit ich es glauben kann. Aber ich möchte schon. Er sucht Jesus. Und zugegeben, ich finde die Sprüche, die er klopft, schon ein bisschen krass so. Er trägt ein bisschen dick auf. Und ich finde, also wenn ich Jesus gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, hey Kleiner, mach mal die Backen nicht ganz so dick. Hier siehst du mich, ja, das muss doch reichen. Aber das macht Jesus nicht. Jesus geht tatsächlich auf ihn ein. Er kommt ihm sogar entgegen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht heute, das hat mich weggeblasen, als ich das erste Mal gesehen habe. Dieses Bild stammt aus 1601, also aus dem Jahr. Und ich bin kein so ein Kunstfan, überhaupt nicht. Aber das Bild war wirklich der Hammer. Schaut es euch mal an. Das ist tatsächlich gemalt. 1601 wurde das gemalt. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Das entzieht sich mir völlig. Für mich ist das ein Wunder. Ein Herr Carvalho hat dieses Bild gemalt. Es fasziniert mich so extrem, weil es so ins Detail geht. Wenn ihr dieses Bild anschaut, man kann sich dann am Rechner ja auch noch großziehen und so. Und wenn ihr euch anschaut, wie er diesen Finger in die Wunde legt. Ich habe mal Bio studiert, da musste man Tiere sezieren. Das ist schon ein bisschen komisch, aber genau so sieht das aus. Wenn du wirklich Haut auseinanderklappst und gehst mit dem Finger da rein, exakt so ist es dargestellt. Und wenn ihr dann noch die Gesichter euch mal anschaut von den anderen Jüngern, ich finde es der Knaller, dieses Bild. Es hat mich zutiefst berührt. Und wer sich ein bisschen mit Rhetorik auskennt, wenn du jetzt mit der Stimme an diesem Punkt bist, dann kommt ein Aber. Es hat mich zutiefst fasziniert, aber ich glaube, mit dem Herrn Carvalho ist die Fantasie durchgegangen. Und ich glaube, mit uns geht die Fantasie durch. Es wird an keiner einzigen Stelle berichtet, dass Thomas den Finger wirklich hineingelegt hat. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt, jetzt wo du gesehen hast, nicht jetzt wo du es gespürt hast, jetzt wo du bekommen hast, was du wolltest, jetzt wo du gesehen hast. Und jetzt denkst du vielleicht, na, das ist nur so ein kleines Detail. Das ist gar nicht so wichtig. Ich finde es entscheidend wichtig. Thomas hatte einen Anspruch an Jesus. Jesus begegnet ihm und das reicht Thomas. Er braucht diesen letzten Beweis gar nicht mehr. Das Angebot, das Jesus ihm macht, genügt ihm. Dass er die krasseste Reaktion zeigt, die Jünger überhaupt, wo es beschrieben wird. Mein Herr und mein Gott. In diesem Moment verlässt für Thomas Jesus die Ebene des Menschseins. In diesem Moment begreift Thomas etwas und er sagt, Jesus, du bist gar kein normaler Mensch mehr. Mein Herr und mein Gott. Und ich glaube, das ist das tiefste Bekenntnis, das ein Mensch machen kann. Jesus, du bist nicht einfach nur ein Mensch. Du bist ganz Mensch, samt Wunde, samt Verletzung, samt des Sterbens. Und du bist ganz Gott, komplett. Eine Ebene des Verstehens, das den normalen Verstand eigentlich übersteigt. Das kann Thomas nur begreifen, weil der Heilige Geist es ihm gegeben hat, dieses Verständnis dafür. Jesus begegnet ihm in seinen ganz persönlichen Zweifeln. Er klagt ihn nicht an für seine Zweifel. Er begegnet ihm, er ist wirklich dieser gute Hirte, der seine Schafe kennt. Jesus weiß, was Maria braucht. Und er weiß, was Thomas braucht. Und er ist bereit, ihnen so zu begegnen, wie sie es brauchen. Und Jesus ist bereit, dir so zu begegnen, wie du es brauchst. In Jeremia 29 heißt es, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Und das Spannende ist, Jesus reicht es nicht, dass sie ihn finden. Er beauftragt sie auch noch. Ich weiß nicht, ob du dich jemals gefragt hast, warum Jesus da so einen Unterschied zwischen Maria und Thomas macht. Maria soll ihn nicht anfassen und Thomas wird angeboten, die Finger in die Wunden zu legen. Warum dieser Unterschied? Zu Maria sagt er, klammer dich nicht fest. In dem Moment, als er 7 Dämonen aus ihr austrieb, ist zwischen ihm und ihr eine Bindung entstanden, eine ganz, ganz tiefe Bindung. Und Jesus weiß, dass Maria einen Schritt weiter gehen muss. Er beauftragt sie, er sagt, lass mich hier los, geh in die Welt, verkündige meine Auferstehung. Geh zu deinen Geschwistern, geh zu deinen Brüdern, geh zu den Männern. Erzähl dieser Welt, dass ich auferstanden bin. Er geht zum Vater und er weiß, Maria wird dort auch irgendwann sein. Aber in der Zwischenzeit hat sie noch einen Auftrag. Und Thomas? Ja, da weiß er, er muss ihm dieses Angebot machen, in seinem Zweifel ihm begegnen. Aber da bleibt er nicht stehen, überhaupt nicht. Er sagt zu ihm, weißt du was, lieber Thomas, jetzt hast du es gesehen, aber selig sind die, die es nicht sehen und trotzdem glauben. Und jetzt sende ich dich hinaus, damit sie einen Grund haben zu glauben, damit sie Zeugen haben von dem, was geschehen ist. Ich schicke dich hinaus in diese Welt. Ich gebe dir einen Auftrag, der das Sehen übersteigt. Und Jesus zieht in diesem Moment bei Thomas einen Schlussstrich über eine jahrhundertealte Geschichte des Volks Israel. Das Volk Israel wollte immer sehen. Und wenn ein Wunder gerade vorbei war, haben sie nach dem nächsten geschrien. Und ich habe das Gefühl, wir in der Gemeinde hier, wir sind manchmal genau gleich. Wir schreien nach einem Wunder nach dem anderen. Und wenn es geschehen ist, dann wollen wir das nächste, weil ohne das nächste Wunder glauben wir nicht mehr. Aber Jesus ruft dich auf zu einem Glauben, der nicht am Sichtbaren festhängt. Vertraue ihm. Ostern ist eine Zusage. Wer mich sucht, der wird mich finden. Und ein Auftrag. Geht hinaus in die Stadt und die Welt. Das nennt der Papst Urbi et Orbi. Geht hinaus in die Stadt und die Welt und verkündet die frohe Botschaft. Erklärt den Menschen, dass Gott Mensch wurde, dass er bereit war, für uns zu sterben. Erklärt den Menschen, wie sie gerettet werden, dass sie sich taufen lassen sollen und dass sie ein Leben nach Gottes Willen führen sollen. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Ostern ist eine Zusage und ein Auftrag. Und ich möchte diese Predigt heute mit einem jahrtausendalten Gruß beenden. Seit damals war es so üblich, dass wenn jemand sagt, der Herr ist auferstanden, hat die Gemeinde geantwortet und hat gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.